Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen.
Moin, Christian.
Hi.
Ich höre dich.
Aber ich sehe dich. Ich
sehe nur mich. Das ist gut. Ich sehe dich nicht. Aber das macht nichts.
Okay.
Oder?
Du hast auch, glaube ich, Probleme mit der Bandbreite. Das Bild ist pixelig und ich sehe irgendwie nur so alle 2 Sekunden ein neues Bild. Jetzt wird es gerade ein bisschen flüssiger.
Hm. Ja.
Kannst du mich denn sehen?
Ich kann dich gar nicht sehen, ne? Ich will mal schauen, ob ich hier noch umschalten kann.
Okay.
Doch, warte mal. Nee, ich sehe auch nur mich als Teilnehmer hier. Aber kann ich eh nicht viel machen.
Ja, aber macht ja nichts. Also ich sehe dich und unser Aufzeichnungstool sieht dich auch.
Okay.
Insofern passt. Jo.
Ich
habe ein bisschen Zeitversatz.
Ja, ich wundere mich. Ich habe 5G. Ich bin im fortschrittlichen Estland und habe hier voll mitten im Wald, fast voll 5G. Also ich wundere mich, dass es nicht klappt, aber okay. Wo bist du?
Ich bin ganz normal im Büro. Bei mir geht es im August erst richtig los mit der Reiserei. Und dann habe ich auch mal wieder einen anderen grünen Hintergrund. Aber wir haben vor 2 Wochen haben wir geredet, als du in Litauen warst. Und jetzt bist du in Estland. Das heißt, du machst so eine richtig schöne Rundreise.
Ich mache Baltikum. Ich fahre die Ostsee, nicht ganz. Also die 3 baltischen Staaten. Litauen, Lettland und Estland. Und das, was so dazwischen lag noch von Bayern. Also Polen haben wir auch noch gekreuzt, aber da haben wir jetzt nicht lang Aufenthalt gehabt. Da sind wir nur Transit sozusagen. Genau. Und ja, genau. Cool. Jetzt sind wir seit gestern in Estland und ja, ist schön hier. Also ich habe mich total gefreut, weil ich dachte, hier ist es mit dem Internet überhaupt kein Problem. Und jetzt kommst du hier mit Dixelig und so.
Naja. Ja. Gut, wer weiß, wo unser Aufzeichnungsserver steht.
Ja,
anderes Thema. Genau. Müssen wir mal unseren Datenschützer fragen.
Genau.
Aber wo bist du gerade? Du bist irgendwie am Campingplatz oder sowas? Das sieht schön grün hinter dir aus.
Campingplatz? Kann ich mal hier so ein... Nee. Schwenken? Hier ist Campingplatz. Aber ich habe mir jetzt hier so ein ruhiges Eck gesucht. Hier vor mir ist so eine kleine Hütte. Und... bisschen weiter da hinten stehen, weiß ich gar nicht, heute nicht so viele Wohnmobile. Die Saison fängt erst übermorgen an, glaube ich, hieß es, oder am Wochenende. So in der Art.
Okay. Genau. Gut. Ja, aber fein, passt. So, beim letzten Mal hast du erzählt, du hast dich über die Videoüberwachung in Litauen gewundert. Wie sieht es in Estland aus, interessiert mich jetzt total.
Also ich bin ja erst seit gestern hier und ich war jetzt heute früh nur kurz an so einem Supermarkt. Da habe ich aber auch, ne, stimmt gar nicht. Am Supermarkt und an der Fischräucherbude. Also wirklich so ein, wie bei uns sagt man, so ein Schrebergartenhäuschen, so eine Gartenhütte. Und da hat so ein Fischer am Meer seine Räucherfische verkauft. Und sogar da war ganz brezelbreit, wie man bei uns sagt. Also nicht jetzt bei uns in Estland, sondern bei uns in Bayern, bei mir zu Hause. War auch so eine Kamera gehangen mit 2 kleinen Antennen für WLAN. Ich musste da an... Hier gibt es einen Kollegen auf LinkedIn, der immer die Bilder von Videoüberwachungskameras, die ungeschützt im Netz hängen, postet. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Zechow, glaube ich. Also Grüße gehen raus an der Stelle. Vielleicht können wir den dann noch verlinken. Auf jeden Fall sind das, glaube ich, die Kameras, die ich jetzt so gesehen habe. Die letzten Tage, Wochen sind das auch diese Kameras. Ich glaube, der fokussiert sich da auf die Deutschen. Aber solche hängen hier an jeder Ecke. Und ich habe tatsächlich jetzt, nachdem ich dir das erzählt habe, umso mehr nochmal drauf geachtet. Also es ist wirklich, ja, es gibt wahnsinnig viele von diesen Kameras. Und es gibt extrem wenig Hinweisschilder. Wenn, dann gibt es keine Datenschutzinformationen, also die Datenschutzinformationspflichten werden nicht erfüllt, aus meiner Sicht, sondern eben maximal ein Piktogramm, wo eben draufsteht, Achtung, Videoüberwachung, so gut, dann konnte ich mir das herleiten, ohne Lettisch oder was auch immer zu können. Aber das ist hier eine andere Kultur. Also es gibt tatsächlich sehr viele von diesen Kameras. ich habe nicht mehr darüber herausgefunden. Ich war an dem Campingplatz tatsächlich, jetzt muss ich überlegen, das war auch in Lettland, ja. Die haben mich tatsächlich eine Seite zum Datenschutz unterschreiben lassen, weil, jetzt halte ich fest, das wird sich nicht vom Stuhl hauen, weil er meinen Ausweis sehen wollte oder musste. Und dann habe ich dann gefragt, ja, was ist das dann? Ja, er weiß es auch nicht. Das war eher so ein Dude-Campingplatz. Also eher alles gechillt. Und er weiß es auch nicht. Eigentlich hat er gesagt, lachen Sie darüber, weil Sie lassen es halt unterschreiben. Aber es interessiert sowieso keinen. Also niemand möchte dazu irgendwas sehen. Sie lassen es eben unterschreiben, heften es dann ab und dann genießen Sie die Ruhe. Ich habe mir das dann natürlich angeschaut. Ja, das hat überhaupt nicht gepasst. Also irgendwer hat denen das irgendwo her rauskopiert, so eine Art. Da stand dann irgendwie Einwilligung für, aber es ging auch nicht um Ausweis anschauen und so weiter. Ich habe dann auch kurz versucht, also ihr braucht ja eigentlich keine Einwilligung, soweit ich das dann verstehe. Wenn ihr den Ausweis anschauen willst, da gibt es ja dann irgendein lettisches Gesetz und so weiter. Da sagt er, ja, genau. Ich glaube, er hatte auch keinen Bock drauf. Der wollte lieber die Zeit genießen. Naja, das war so meine einzige Berührung mit Datenschutz noch. Sonst nichts mehr. Ich habe natürlich jetzt auch noch, ich habe ja auch noch ein Thema mitgebracht. Das ist ja nicht nur das alte Zeug, sondern ich habe ja was Neues auch noch.
Ja, leg los.
Ich bin ja hier mit Kindern unterwegs und wir hören ab und zu mal, wie nennt man das? Hörspiele, ja. Und ich weiß nicht, kennst du die 3 Fragezeichen?
Hey, ich bin Fan davon. Ich höre jede Folge. Die kommen mir noch regelmäßig neu raus.
Ja, jetzt hören wir hier noch die 3 Fragezeichen-Kids. Kennst du die auch?
Mhm, kenne ich auch, ja.
Und da haben wir eine Folge gehört und da kam das Thema Datenschutz vor. Und das fand ich aber ziemlich ärgerlich, wie es da vorkam. Und ich habe mir das im Vorfeld jetzt zum Podcast extra nochmal raus transkribiert. Also ich habe es tatsächlich abgeschrieben, beziehungsweise ich habe dann auch versucht, technisch zu transkribieren, aber es hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Ich wollte es kurz mal vorlesen. Da gibt es eine Folge, also es ist relativ egal, worum es geht oder um die Folge, um die es geht, ist tatsächlich egal. So vom Rahmen her, es geht um Tickets für oder Online-Ticket-Betrug, also Internet- und Ticketbetrug. Und es werden eben gefälschte Tickets im Internet verkauft. Und dann sind sozusagen die Ermittler, die dann mit der Polizei reden und dann sagen die, es muss doch wohl jemanden geben, der die Tickets auf der Internetseite verkauft hat. Und dann sagt er, ja, schon richtig, aber der Name der Verkäufer ist sicher falsch. So, und jetzt kommt's. Da sagt der Polizist, der Kommissar Reynolds, den kennst du ja dann wahrscheinlich auch, die Person verbirgt sich hinter ein paar Buchstaben und Zahlen und die Plattform, auf der die Karte verkauft wurden, darf mir seinen richtigen Namen und seine Anmeldeadresse nicht geben. Datenschutz. Nicht einmal, als sie gesagt haben, dass sie von der Polizei sind, war dann die Frage. Und dann sagt er wieder, die Privatsphäre der Menschen ist besonders in Zeiten des Internets ein sehr kostbares Gut. Und dann dachte ich mir, cool. Also habe ich mir gedacht, ja, stimmt, wir haben ja auch immer so ein bisschen Lehrauftrag mit dabei oder Bildungsauftrag. Also kennst du ja dann auch TKKG vielleicht, das ist noch ein bisschen extremer. Und dann sagt wieder einer der 3 Fragezeichen, auch wenn es sich bei der Ware eines Verkäufers um Diebesgut oder Fälschungen handelt. Und dann kam wieder Kommissar Reynolds. Das muss man erstmal alles beweisen. Und solche Plattformen arbeiten sehr langsam. Viele von ihnen schützen ihre Kunden besser als mögliche Opfer. So, und jetzt bin ich, also das war es jetzt von dem Zitat-Vortrag. Jetzt bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das jetzt gut finden soll oder nicht. Also einerseits stimmt es alles. Also alle Personen haben ja einen Schutz oder genießen einen Schutz, auch vermeintliche oder mutmaßliche Betrüger. Aber andererseits klingt das sehr tendenziös. Was meinst du?
Das hören wir in letzter Zeit immer wieder öfter, dass der Datenschutz die Blockade ist. Ich erinnere mich an einen ähnlichen Fall, der durch die Presse ging in den letzten Wochen. Wir können unsere x-100.000 Reservisten nicht mehr ansprechen aus Datenschutzgründen, weil man irgendwie mit denen Kontakt aufnehmen wollte. Also ich bin der Meinung, natürlich den Ermittlungs- und Polizeibehörden geht alles immer zu langsam. Die möchten am liebsten immer sofort. Aber unser Gesetz, auch das Datenschutzrecht, soll ja einen gewissen Gegendruck bieten vor Willkür. Und ich vertrete die Ansicht, auch mit Blick auf mindestens einen Polizeiangehörigen in meiner Familie, dass das Thema Datenschutz ordentlich geregelt ist. Das heißt, die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die haben Möglichkeiten, entweder durch Standardprozesse, die das Gesetz vorsieht, Stichwort Telekommunikation oder auch bei Plattformbetreibern, solche Daten zu erfragen und auch schon mal diesseits irgendeines Gerichtsbeschlusses eine Ansprache vorzunehmen und zum Beispiel aufzufordern, Beweissicherung zu starten, dass wenn der Gerichtsbeschluss irgendwie nochmal 3 Tage dauert, dass dann nicht die Daten alle direkt weg sind. Also da gibt es durchaus sehr viele Möglichkeiten. Nur viele Menschen, ist das immer noch zu langsam? Das ist vielleicht eine Frage des persönlichen Geschmacks. Und viele sind aber auch einfach nicht informiert und wissen nicht, welche Wege sie da einschlagen können.
Ja, aber wie soll das denn werden, wenn sogar in einem Kinderhörspiel schon so Datenschutzbashing-Themen wird? Also das fand ich eigentlich, das fand ich jetzt ein bisschen, geärgert hat es mich jetzt nicht. Ich fand es erstaunlich, weil genauso wie du sagst, es gibt ja Möglichkeiten, beziehungsweise Datenschutz ist eben, das Wort fiel jetzt nicht, aber es ist kein Täterschutz. Also es gibt Möglichkeiten für Ermittlungsbehörden und es gibt ja sogar Ausnahmeregelungen. Es gibt ja sogar die JI, diese Justiz und Inneres-Richtlinie, die dann in BDSG umgesetzt wurde und in, Bundes- und Landespolizeirechtlichen Gesetzen und im Strafgesetz und so weiter. Also so ganz so ist es nicht, dass man da nicht rankommt. Also das fand ich ein bisschen schade, aber ansonsten eine coole Folge oder den Kindern hat es gefallen, wir müssen sie immer wieder hören.
Ja, also es kommt mir auch bekannt vor, was du erzählst, wobei diese Folgen, das ist schon ein Weilchen her, wir konzentrieren uns auch, weil unser Bub jetzt auch schon ein bisschen älter ist, eher auf sozusagen die Klassiker 3 Fragezeichen. Aber ja, total cool. Ich habe mir das auch schon ein paar Mal gewünscht, dass in dem Kontext sowas vorkommt. Ich habe mir mal gewünscht, dass die Maus von der Sendung mit der Maus auch mal was zum Thema Datenschutz macht, aber da habe ich bisher noch nichts gefunden.
Aber hast du mal nachgefragt, oder?
Nein, habe ich tatsächlich auch noch nicht.
Ja, musst du mal warten. Ja, mal Zeit haben. Kannst du im Urlaub mal probieren.
Ja, genau, im August.
Ja, genau.
Ich habe auch noch ein spannendes Thema mitgebracht. Ich bin total abgestresster heute. Also ich bin eigentlich froh über die Stunde, die wir uns hier Zeit immer nehmen, um das hier mit der Aufzeichnung zu organisieren, weil dann habe ich ein bisschen Atempause. Aber ich bin seit gestern Abend echt voll abgestresst, weil in meinem Umfeld ist ein Unternehmen, das ich berate, in die Insolvenz geraten. Es ist vorläufige Insolvenz angemeldet. Und es gibt so unterschiedliche Arten.
Aber nicht wegen Cyberpanne?
Nein, nicht wegen Cyberpanne und auch nicht, weil der Datenschutz so teuer ist. Das hat andere Gründe. an dem Fall sehe ich mal wieder, wie datenschutzrelevant halt auch Insolvenzen sein können. Es gibt Insolvenzen, da geht das alles immer zack auf zack. Da wird der Geschäftsbetrieb im Zweifelsfall auch sofort eingestellt. Da spielt der Datenschutz typischerweise erstmal keine große Rolle. Aber was ich nutzen möchte, ich möchte einfach mal mit dem Stichwort Insolvenz und vorläufige Insolvenz darauf hinweisen, dass natürlich auch Unternehmen in einer vorläufigen Insolvenz, die weiterhin die Pflicht haben können, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Und in der Praxis ist es sehr häufig so, dass das Thema eben keine operative Rolle gerade spielt in den 2 Monaten, die so ein vorläufiger Insolvenzverwalter meistens Zeit hat, zumindest mal eine Bestandsaufnahme zu machen, das Insolvenzverfahren vorzuprüfen, gutachterlich. Das sind so die typischen Aufgaben eines vorläufigen Insolvenzverwalters. Aber jetzt in meinem konkreten Fall gibt es tatsächlich relevante Themen. Also erstens, wir haben tatsächlich noch ein Beschwerdethema bei der Aufsichtsbehörde. Das heißt, wir haben ein operatives Thema im Datenschutz, das natürlich dann auch der vorläufige Insolvenzverwalter wissen und weiter betreiben muss. Wenn er das mit mir macht als externer Datenschutzbeauftragter, Vorsicht an alle Kollegen, mit Einleiten der vorläufigen Insolvenz ist wahrscheinlich erstmal eure letzte Rechnung ad acta gelegt. Zum anderen ist aber auch nochmal wichtig, wenn ihr dann weiter auch sozusagen gegen Rechnung arbeiten wollt, braucht ihr typischerweise eine Freigabe des vorläufigen Insolvenzverwalters für diese Kosten. Die sollte man sich dann im Zweifelsfall einfach aktiv über die Geschäftsführung einholen. Das haben wir jetzt inzwischen auch gemacht. Und hier haben wir jetzt nochmal einen spitzer spannenden Fall, weil der vorläufige Insolvenzverwalter als Aufgabe hat, Vermögenswerte zu sichern. Das sind typischerweise natürlich dann zum Beispiel Waren, die sich noch im Lager befinden, die dann vielleicht auch nicht mehr rausgeschickt werden an Kunden. Das können andere Güter zum Anfassen sein. Aber heutzutage sind Daten natürlich auch Werte. So, und da stellt sich dann direkt die Frage, wie kann denn ein Insolvenzverwalter im Sinne der Sicherung von Werten mit Daten umgehen? Und in dem vorliegenden Fall ist das tatsächlich so, dass ein Unternehmen beauftragt wird, Unternehmensdaten zu sichern. Also ein IT-nahes, technisches das heißt, Unternehmen.
In dem sichern, das also sichern tatsächlich vor Verlust sichern.
Eine Kopie erstellen und damit sozusagen die Existenz dieser Daten als Wert erstmal sicherstellen, dass die sozusagen als Kopie von den operativen Systemen, da wo Wert halt gesehen wird, auch rausgeschrieben werden. Das andere ist, zu den Aufgaben gehört auch Einsichtnahme in Bücher. Also in kaufmännische Unterlagen und auch das sind ja häufig heutzutage Daten. Auch diese Bücher darf ein vorläufiger Insolvenzverwalter an sich nehmen. Und wenn wir dann in der Datenwelt sind, bedeutet das auch wieder, er kann zum Beispiel eine Kopie dieser Daten erstellen. Gerade wenn der Betrieb noch weitergeht, ist es halt wenig zweckmäßig, den Rechner oder den Server unter den Arm zu nehmen und rauszuschleppen. Aber auch das wäre durchaus denkbar, wenn die Betriebsfähigkeit nicht dadurch gefährdet wird. Und wir haben jetzt hier nochmal einen ganz besonderen Fall. Weil dieses Unternehmen ist auch Auftragsverarbeiter und hat auf ihren Systemen Daten, die im Auftrag verarbeitet werden. Und das ist ein Thema, das klären wir gerade jetzt. Das ist halt auch ein schwieriges Thema.
Und dann mit der Datenmitnahme oder Sicherung, weil das ist ja eine neue Verarbeitung, die wahrscheinlich nicht vom Auftragsverarbeitungsvertrag abgedeckt wird.
Genau, also eine Inbesitznahme von Daten durch einen vorläufigen Insolvenzverwalter passiert mit dem Grund, Vermögen des insolventen oder vorläufig insolventen Unternehmens zu sichern. Das ist auch fein. Aber jetzt habe ich Daten, die gehören gar nicht dem insolventen Unternehmen, also damit auch nicht zu dem Vermögen. Aber trotzdem kann es natürlich passieren, gerade wenn solche Datensicherungsaktionen grobschlächtig gemacht werden. Es wird einfach erstmal alles eingesammelt, dass dann auch diese Auftraggeberdaten dabei sind. Also die Lösung, die jetzt im Moment bei uns noch im Gang ist, das haben wir heute organisiert, ist erstmal mit allen Beteiligten zu sprechen. Also Transparenz zu spielen, auch natürlich den Auftraggeber zu informieren, das ist wichtig. Das ist in der Regel durch den AVV-Vertrag auch geregelt, dass das, man das klären muss. Und natürlich aber auch den Insolvenzverwalter, den Vorläufigen aufzuklären. Ganz häufig, das sind in der Regel Juristen, aber häufig eben keine Menschen, die im Datenschutz unterwegs sind. Und es gibt so viele juristische Themen, das kennen Anwälte sehr, sehr gut. Man hat einen Überblick, Wissen darauf, wo man sich spezialisiert hat. Da kennt man sich natürlich perfekt aus. Aber das führt dazu, dass hier auch Menschen tätig sind, die die Feinheiten im Datenschutz vielleicht auch nicht immer griffbereit im Kopf haben.
Aber wie ist es in dem Fall mit der Person, mit der du da jetzt zu tun hast, offene Ohren oder Abwehr? Also kann ich mir beides vorstellen.
Ja.
Jein.
Ja, also im Grunde genommen das Interesse des Insolvenz- oder vorläufigen Insolvenzverwalters, da muss man aufpassen, es ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter in dem Fall, besteht natürlich darin, erstmal den vom Gericht festgelegten oder auch durch das Gesetz festgelegten Auftrag zu realisieren. In dem Fall ist das ein sogenannter schwacher vorläufiger Insolvenzverwalter. Da muss man dann in den Gerichtsbeschluss reingucken, was der alles darf. Es gibt auch starke vorläufige Insolvenzverwalter, da regelt dann das Gesetz vollumfänglich, was dann gemacht werden kann. Ja, und in dem Fall muss man wirklich sagen, der möchte seinen Auftrag erfüllen, er oder sie, und zum anderen natürlich keine neuen Risiken erzeugen. Und Datenschutz kann natürlich dann auch Risiko bedeuten. Und an der Stelle finde ich auch bei Insolvenzverwaltern, auch vorläufigen, das ist auch nicht das erste Mal, normalerweise immer Gehör. Ganz häufig sind das dann auch die Sachbearbeiter, die, also nicht der Anwalt persönlich, sondern die Sachbearbeiter, die dann sich in die Unternehmen einarbeiten, die sich da schon sehr dafür interessieren. Ich habe also noch nicht erlebt, dass jemand seine Ohren verschlossen hat. Ich glaube, dann würde ich mir auch die Aufsichtsbehörde zur Hilfe holen. Insofern passt das, das ist ganz konstruktiv, aber es ist für Unternehmen natürlich interessant, insbesondere für Geschäftsführer, die irgendwann mal vielleicht in diese Rolle kommen, richtig zu handeln.
Jetzt wollte ich nämlich noch fragen, ganz kurz, weil wir gerade schon an der Stelle sind, das brennt mir schon ein bisschen oder liegt mir schon so auf der Zunge. Der Verantwortliche ist und bleibt
die verantwortliche Stelle, auch wenn es eine Insolvenz gibt oder einen Insolvenzverwalter oder wie auch immer. Also die verantwortliche Stelle bleibt gleich.
Ja und nein. Das hängt jetzt von der Situation ab, in welchem Prozess wir sind. In der vorläufigen Insolvenz können wir erstmal davon ausgehen, dass der Geschäftsführer weiterhin auch führen darf. In der Regel muss er den Insolvenzverwalter für bestimmte Themen, gerade Geldausgaben, Ressourcenverbrauch, um Erlaubnis fragen oder um Genehmigung. Aber die Datenverarbeitung bleibt erstmal beim Unternehmen. Das Unternehmen ist verantwortlicher und das Organ der Geschäftsführung bleibt weiter bestehen. Trotzdem gibt es ja Prozesse, dass auch in einer vorläufigen Insolvenz eine Sicherung von Vermögen stattfindet, mein Datenbeispiel. Und wenn natürlich dann der Insolvenzverwalter jetzt ein Datensicherungsunternehmen beauftragt und hinterher dann auch physikalisch vielleicht Besitz von diesen Datenträgern hat, Dann liegt das ja auch außerhalb der Kontroll- und Steuermöglichkeiten des Geschäftsführers und dann wird er selber zum Verantwortlichen.
Ja, ja, sicher. Ja, genau. Genauso wie auch dieses datensichernde Unternehmen, an dem du jetzt mal beispielhaft gesprochen hast. Die sind ja auch verantwortlich, also unter Umständen. Naja, wobei, sie sind ja beauftragt.
Ja, ja. Und in der Insolvenz, wenn wir also aus der vorläufigen Insolvenz raus sind und dann mit dem Gutachten des vorläufigen Insolvenzverwalters typischerweise und dem Gericht festgelegt wird, es wird ein Insolvenzverfahren dann jetzt eröffnet und zum Beispiel nicht mangels Masse dann verhindert, dann tritt der Insolvenzverwalter sozusagen in die Geschäftsführung ein und ist wesentlich operativer unterwegs, wenn er den Geschäftsbetrieb denn an dieser Stelle überhaupt weiterführt. Es gibt natürlich auch Varianten, wo dann spätestens der Geschäftsbetrieb eingestellt wird und dann nur noch gerechnet und Vermögen verteilt und verwaltet wird. Aber dann sind wir irgendwann auch so weit, dass ein Geschäftsführer dann keine Entscheidungsspielraum mehr hat, keine Entscheidungsmöglichkeiten und dann ist zumindest das Organ, das für diese insolvente Gesellschaft dann zuständig ist, also durchführungsverantwortlich, würde ich jetzt mal sagen, der Insolvenzverwalter.
Das heißt, wenn dann tatsächlich das Unternehmen abgewickelt wird und diese Sicherungen, die Vermögenswerte, also auch die Daten gesichert wurden und es ein Auftragsverarbeiter war, der insolvent gegangen ist, so wie es jetzt in deinem Beispiel wie du es jetzt eben erzählt hast, dann müsste ja auch der vorläufige Insolvenzverwalter dann dem ursprünglichen Verantwortlichen im Rahmen dieser Auftragsverarbeitung irgendwie Bescheid sagen, beziehungsweise ist denen dann Rechenschaft schuldig oder ist denen weisungsgebunden oder so. Und der ursprüngliche Verantwortliche sagt, hier jetzt aber mal löschen, da muss ja der Löschpflicht aus dem Auftragsverarbeitungsvertrag nachkommen. Oder also wäre jetzt für mich irgendwie logisch, aber ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist.
Also das hängt für mich sehr stark davon ab, das muss man im Einzelfall gucken, wer ist denn jetzt wirklich verantwortlicher? Mhm. Denn wenn ich jetzt Daten aus einer Auftragsverarbeitung als vorläufiger Insolvenzverwalter rausziehe, die nicht zum Vermögen gehören und durch den Besitz ich selber als Verwalter in eine datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit komme, dann habe ich auch kein Auftragsverarbeitungsverhältnis, also auch von der Sache her meines Erachtens nicht. Und dann ist halt die Frage, muss ich zum Beispiel die betroffenen Personen informieren?
Ja, ja.
Weil ich habe da jetzt vielleicht 100.000 Datensätze erhoben, nicht bei der betroffenen Person. Und dadurch entstehen ja ganz neue Informationspflichten.
Ja, genau. Und du sagst, aber das ist ja genau das. Also ich hatte das, vor ein, zwei Wochen auch nochmal oder auch schon mal diesen Daten tatsächlich auch einen Wert zuzugestehen. Also einzusehen, dass Daten einen Wert haben und auch eine entsprechende Kategorisierung eben dann auch vornehmen oder vorzunehmen und die auch so zu behandeln. Und jetzt ist das ja ein Wert, den man da herausnimmt. Also der gehört einem ja gar nicht. Mit dem darf man ja gar nicht machen, was man will. Also so es wird dann schon irgendwie schwierig, wenn man das dann im Rahmen einer Insolvenz, nennen Sie es mal ganz, allgemein mal verwaltet, ja.
Ja, es wird gibt einen großen schwierigen Punkt für den Insolvenzverwalter. Denn ganz häufig haben wir das ja so, dass es dann Ideen gibt, den Geschäftsbetrieb weiterzuführen. Und um diese Schuldenlast nicht mitzuschleppen, wird dann typischerweise eine Folgegesellschaft im Rahmen eines Asset-Deals die noch wertvollen Sachen aus der insolventen Unternehmung rauskaufen. Dazu gehören dann auch im bestimmten Rahmen die Kundendaten. Und wenn der Insolvenzverwalter dann im Rahmen der nicht mehr vorläufigen, sondern tatsächlichen Insolvenz diese Vermögenswerte an eine weitere Gesellschaft verkauft, muss er natürlich sicherstellen, dass nur das verkauft wird, was er auch verkaufen darf.
Ja.
Und da gibt es übrigens eine Orientierungshilfe von den Aufsichtsbehörden, was im Rahmen eines Asset-Deals zu beachten ist. Ich würde die auch nochmal verlinken in den Shownotes. Mhm. Also da kann ich nur sehr raten, vor einem solchen Asset-Deal auch den Kollegen und Kolleginnen Insolvenzverwaltern da mal reinzuschauen. Die ist auch noch relativ aktuell nochmal überarbeitet worden. Was darf ich denn jetzt überhaupt verkaufen? Unter welchen Rahmenbedingungen? Das ist, ich sag mal, kompliziert, aber das kann man aufdröseln.
Und aber das gehört auch der richtige Weg. Zu diesem Punkt mit der Datenkategorisierung. Also muss er dann auch in diesem Fall wieder wissen, was ist es eigentlich? Was habe ich denn da an Daten? Und was kann ich überhaupt oder was darf ich überhaupt damit machen? Also den Datenschatz heben und versilbern, das geht nicht.
Ja, also nicht ohne weiteres. Ich darf nur das versilbern, wozu ich auch rechtlich die entsprechende Grundlage für habe, wie immer.
Genau.
Also du siehst ein spannendes Thema mit ganz vielen Aspekten, die datenschutzrelevant sind. Insofern verdient es auch die ein oder andere vorläufige oder tatsächliche Insolvenz, datenschutzseitig beraten zu werden, um hinterher dann nicht zum Beispiel im Rahmen eines Asset-Deals irgendetwas Neues zu konstruieren, was dann schon auf einer nicht mehr legalen Basis basiert, und das macht jedes Geschäftsmodell kaputt.
Vielleicht auch nochmal ein Rat. Schlechte Startvoraussetzungen dann.
Genau, vielleicht auch nochmal ein guter Rat, vielleicht dann weniger an die insolvenzverwaltenden Personen, sondern mehr an die Personen, die im Rahmen eines Asset-Deals anfangen, Daten einzukaufen, dass sie das von ihrer Seite halt auch nochmal gegenprüfen und die entsprechenden Verwaltungspersonen in die Pflicht nehmen.
Ja, beziehungsweise zu checken, habt ihr Datenschutz berücksichtigt in dem Zusammenhang?
Genau, weil Daten, die ich nicht rechtmäßig erhoben habe, die darf ich selber, dann kann ich dann selber auch nicht rechtmäßig verwenden. Das ist immer ein Grundprinzip im Datenschutz. Und wenn ich da mal eben 500.000 Kundendatensätze einkaufe, um mein Geschäft fortzuführen, und hinterher erklärt mir dann im Rahmen einer Beschwerdebearbeitung die Aufsichtsbehörde, sorry, du darfst eigentlich nur 5.000 von diesen Daten haben, die anderen kannst du wegwerfen oder musst du jetzt wegwerfen, dann hat sich mein Geschäft
nicht
gelohnt. Ja, in der Tat.
Naja, ja gut, Thomas, ich... Ja, ich weiß gar nicht, ob ich dich dann wieder in deine Arbeit entlassen darf.
Ja.
Du hast ja ein bisschen Pause, hast du ja verdient.
Würde ich heute tatsächlich gerne. Es geht jetzt direkt gleich weiter. Halbe Stunde gibt es den nächsten Termin zu dem Thema und dann kann ich mich noch ein bisschen vorbereiten.
Kopf hoch, drück dir den Daumen, dass alles gut läuft, und wir hören uns dann in 2 Wochen. Jetzt überlege ich, bin ich da, ob ich weiß noch nicht, wo ich da bin. Mal schauen.
Ja. Wir lassen uns überraschen.
Alles klar.
Hab eine schöne Zeit und komm gesund wieder.
Danke. Danke.
Bis dann.
Bis Ciao. Bald.
Tschüss.
Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.